mir eigentlich eher peinlich ist. Aber es hilft ja vielleicht manchmal, wenn ihr denkt, so, wer ist das da oben? Was redet der? Ich bin hier Vikar, ich bin angestellt. Mein Name ist Martin Ulmer. Und ich habe viele, denke ich, doch gute Eigenschaften von Gott auch bekommen, Stärken. Aber eine Sache da, wie soll ich sagen, da muss ich noch viel an mir arbeiten. Und irgendwie ist es mein Erinnerungsvermögen. Ich weiß nicht, diejenigen, die mich besser kennen, die haben das leider oft genug schon erlebt. Am Mittwoch zum Beispiel war ich bei meinen Schwieger, also ja, bei meiner Schwiegerfamilie und habe dann gefragt, wann der Papa vom Arbeiten kommt. Was vollkommener Quatsch war, weil ich eigentlich wusste, dass er ja auf einer Bootstour ist und erst am Sonntag wiederkommt. Und ich stelle trotzdem diese Frage und dann denke ich, oh nein, voll peinlich, wie blöd eigentlich von mir. Irgendwo in meinem Kopf war das doch gespeichert, keine Ahnung, auf welchem USB-Stick da oben. Aber weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Frau könnte euch wahrscheinlich Geschichten erzählen ohne Ende, die einfach dadurch entstehen, dass ich so viel irgendwie, ja, ich speichere es schon ab, aber ich weiß halt nicht wo. Also ich brauche immer wieder Erinnerungshilfen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch für mich so Wochenziele gemacht, die immer gleich sind. Das ist jede Woche die gleichen Ziele, damit ich sie mir wirklich merke. Weil ich glaube, es gibt Dinge, die sind gut, wenn man sie sich immer wieder merkt. Zum Beispiel ist eines dieser Wochenziele, in Einklang mit meiner Frau zu sein. Da erinnere ich mich dann grundsätzlich daran, dass ich verheiratet bin. Das ist gut. Ja, das hilft einem enorm im Leben. Und ich glaube, es gibt auch so eine Sache, bei der es ganz gut ist, dass wir uns daran erinnern. Und deswegen macht es Paulus fast in jedem Brief in der Bibel. Könnt ihr mal nachschauen. Und es ist das sogenannte Evangelium. Okay? Ein altes Wort. Im Grunde bedeutet es einfach nur gute Nachricht, gute Botschaft. Und das meint die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Wo Gott gesagt hat, ich komme durch Jesus auf diese Welt, ich sterbe für diese Menschen, ich nehme ihre ganze Schuld und Last und alles, was sie falsch gemacht haben, dafür trage ich die Konsequenz. Und dann steht er wieder auf aus den Toten und will uns mitnehmen in ein neues Leben mit ihm, in diese Beziehung hinein. Eigentlich etwas, was, ich sag mal so, das ist so das Grundwissen des Christen, ja, das hat man irgendwo abgespeichert. Ja, trotzdem glaube ich, dass es ganz wichtig ist und ganz gut ist, das mal wieder hervorzuholen, weil es ist nicht das ABC des Glaubens und dann kommt alles andere so und dann sagt man, okay, das ABC, das habe ich ja schon kapiert, sondern das Evangelium, diese gute Botschaft, ist das A bis Z des Glaubens. Es ist das Allerwichtigste, weil hier beginnt die Geschichte mit Gott und das enthält im Grunde alles, was wir für dieses Leben mit Gott brauchen. Natürlich kann man dann im Einzelnen und im Detail nochmal Dinge für sich persönlich vertiefen und nochmal anders mit anderen Mitteln besser verstehen. Aber das Evangelium ist das, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Zumindest merken wir das, wenn wir im Epheser weiterlesen. Epheserbrief, da sind wir ja gerade mit unserer Predigtserie. Gottes großes Projekt. Und ich werde euch aus dem Kapitel 2 lesen, die ersten 10 Verse. Ihr dürft es gerne in eurer Bibel aufschlagen, wenn ihr eine dabei habt. Genau, wir hatten vorher, noch mal kurz zur Erinnerung, wir hatten davon gehört, dass ja Gott Großes tut, dass er vor Grundlegung der Welt, dass er da schon einen Gedanken hatte, nämlich Menschen zu sich zu holen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und dann hat Wolfgang letzte Woche darüber gepredigt, dass wir eine ganz neue und große Kraft bekommen von ihm, die alles Mögliche enthält. Und dann geht es ein bisschen düsterer weiter. Epheser 2, Vers 1, sagt Paulus: Auch ihr war tot durch eure Verfehlungen und Sünden. Also gerade hat Paulus geschrieben, Jesus ist auferstanden, diese Auferstehungskraft gibt's. Also Jesus war mal tot, aber jetzt auch ihr, Leute, war tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht. Und wie es dem Fürsten der Lüfte, des Geistes entspricht, der jetzt noch wirksam ist in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams. Unter diesen haben auch wir alle einst dahingelebt in den Begierden unseres Fleisches. Wollen wir uns später anschauen, was das dann noch heißt. Indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach uns der Sinn stand und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns wie die anderen auch. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Jesus Christus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch, nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein Gebilde oder seine Schöpfung, sein Bau sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guten Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Herr Jesus, und ich danke dir für diese wunderbaren Worte, die ja vielleicht auch viel Diskussionspotenzial enthalten, aber die vor allem uns so viel über diese Beziehung mit dir sagen, die uns so viel helfen können, dich besser zu kennen und ja freier zu werden, Herr. Und das bete ich, dass wir durch meine Worte jetzt dich ja raushören können, dass jeder Einzelne das für sich erlebt und dass ich da einfach auch klar und deutlich das sag, was du sagen willst. Amen. Ja, auch wieder so ein Text, wo ich denke, Paulus, mal langsam, ja, du bringst wieder so viele Dinge, die wir alle irgendwie am besten 2 oder 3 Mal lesen müssen, bevor wir da irgendwas verstehen. Das ist übrigens was ich dann oft mache, wenn ich das nicht verstehe, dann lese ich es halt einfach nochmal. Auch so eine Möglichkeit, vielleicht nochmal kurz zwischendrin beten und sagen, Herr, hilf mir, das zu verstehen. Und ich habe euch letztes Mal schon so eine Methode gegeben, wo ihr ein bisschen besser so Texte verstehen könnt, indem ihr zum Beispiel einfach diese Worte zählt, Themen zählt und sagt, okay, wie oft kommt hier Jesus vor, wie oft kommen hier Gnade vor und so weiter. Und da kommt man manchmal so ein bisschen drauf, was ist denn diese Richtung dieses Textes. In dem Fall will ich euch auch eine andere Methode zeigen, die mir immer wieder hilft. Das kannst du auch ganz praktisch beim Bibellesen machen. Du hast da manchmal so Überschriften und die kannst du einklammern, weil die waren früher eh nicht da. Also die werden von den Bibelrausgebern heute, kommen diese Überschriften hin. Und dann kannst du anfangen, selber mal Überschriften zu setzen. Und ich habe einfach diese 10 Verse auseinandergenommen in 4 Stücke und für jedes eine Teilüberschrift überlegt. Und so will ich auch dann, ja, die will ich dann auch ein Stück weit predigen. Die ersten 3 Verse beginnen ja damit, dass es heißt, auch ihr wart tot. Okay? Also nochmal, ich habe vorher von Erinnerung geredet. Paulus erinnert die Leute, weil das ist ja nicht mehr der Fall. Sie sind ja nicht mehr tot, aber ihr wart mal tot. Also Erinnerung, und das ist das Erste, was ich sehe, die Situation ohne Gott. Die ersten 3 Verse, da geht es darum, um diese Situation, wie war das eigentlich ohne Gott? Dann Vers 4 bis 6 sehen wir, es beginnt damit, dass Paulus schreibt, Gott aber. Okay, also es geht erst um die Situation ohne Gott, dann die nächsten 2 Verse kann man überschreiben mit Gottes aber oder beziehungsweise Vers 4 bis 6, Gottes aber, Gottes Möglichkeit, Gottes Ausweg. Vers 7 bis 9, da merken wir dann schon, da wird es nochmal mehr erklärt, so wollte er in den kommenden Zeiten und so weiter überwältigenden Reichtum und dann seiner Gnade zeigen. Und diese wird dann nochmal näher erklärt, also das Wesen der Gnade. Und der letzte Vers, denn sein Gebilde sind wir, da fängt nochmal was Neues ein bisschen an, nämlich geschaffen in Christus Jesus, also das Neugeschaffene. Oder ich habe das auch überschrieben mit der neue Glanz, weil ich finde, Paulus denkt hier die ganze Zeit irgendwie an große, glänzende schöne Dinge, also das Neugeschaffene. Genau, wir wollen mal anfangen in diesem ersten Teil, die Situation ohne Gott. Also Paulus erinnert die Leute und sagt, ihr wart alle mal wie die anderen Epheser in eurer Stadt. Ja, Ephesus war eine große Stadt, wo es vieles gab, viel Reichtum, Möglichkeiten gab, man viel sich leisten konnte. Auch man geht davon aus, dass die Epheser sehr reich waren, also dass sie schon auch, oder dass unter denen sehr einflussreiche Leute waren. Ich meine, die haben, als sie sich bekehrt haben, haben sie Bücher verbrannt im Wert von 50.000 Euro umgerechnet. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute hatten ein Leben ohne Gott. Und vielleicht denkst du manchmal so, dieses Leben ohne Gott, ja, das kenne ich gar nicht. Ich bin in der Gemeinde groß geworden, ich habe Christen immer um mich rum gehabt. Vielleicht müsste ich das auch mal erleben, um das zu verstehen. Und ich glaube gar nicht, dass uns das Paulus sagen will, sondern er sagt, erinnert euch an diese Situationen ohne Gott. Weil ihr dann merkt, eigentlich ist da Tod drin, da steckt Tod drin. Und ich glaube auch diejenigen, die vielleicht immer so mit kirchlichem Hintergrund gelebt haben, wissen, da wo sie mal sich ein bisschen entfernt haben und irgendwo die Situation ohne Gott angehen wollten, da hat etwas gefehlt, ein Leben Gottes, etwas, was nur aus Gott kommt, was nur bei ihm zu finden ist. Und er sagt diesen Leuten, also er sagt, Paulus ist da irgendwie ziemlich krass und sagt, ihr wart tot, also ihr wart nicht nur irgendwie ein bisschen krank, die Leute ohne Gott, die sind nicht ein bisschen schlechter als ihr, die sind nicht ein bisschen, weniger weit im Leben, die sind auch nicht vom Verstand irgendwie ein bisschen zurück, sondern sie sind tot. Finde ich auch gut, dass er das sagt, weil man könnte manchmal denken, so okay, vor Nichtchristen, da muss man ja irgendwie vorsichtig sein, so wie ticken denn die, darf ich die mir als Vorbild nehmen? Paulus sagt nicht, die Leute sind schlechter, sondern die sind tot und das sagt er auch nicht einfach so, weil er die schlecht machen will, sondern weil das Gott einmal gesagt hat. Weil Gott schon am Anfang gesagt hat zu den ersten Menschen, es gibt diesen Tag, an dem werdet ihr sterben. Ab dem Tag werdet ihr tot sein, nämlich wenn ihr von der Frucht esst, von der ihr nicht essen wollt. Und wir kennen die Geschichte, Sündenfall, sie haben es trotzdem gemacht. Und was passiert? Sie leben irgendwie noch weiter. Alles geht irgendwie ziemlich normal weiter für uns. Wir denken, Gott, du mit deinen leeren Drohungen. Aber das, was Gott gesagt hat, ich bin mir sicher, er meinte das zu 100% ernst. Er hat gesagt, hey, Adam, Eva, wenn ihr das macht, dann seid ihr ab diesem Tag tot. Und er sagt es nicht einfach so, sondern weil er sie aufmerksam machen will, das, was ihr jetzt kennt, dieses Leben mit mir, dieses Leben, was geprägt ist von einem Gott, der ein Kraftwerk von Liebe ist, das wird so nicht mehr stattfinden. Das wird es so nicht mehr geben. Und das ist das, woran Paulus uns erinnern möchte. Es gibt die Möglichkeit, dass wir eine Situation, dass wir ohne Gott leben. Und das bedeutet im Grunde, dass wir tot sind, dass wir getrennt sind von dieser Kraft. Ich habe letztes Mal von einem Kabel geredet, womit man so sein Leben vergleichen kann. Und ich glaube, wir alle wissen, so ein Kabel kann super funktionieren, das kann super schön sein, das kann so vielseitig eingesetzt werden, auch ohne dass es angesteckt wird. Aber in dem Moment, wo es angesteckt wird, da kommt eine neue Kraft durch dieses Kabel. Da ist es nicht mehr nur reißfest, da ist es nicht mehr nur irgendwie praktisch und hilfreich, sondern es ist von einer neuen Kraft gefüllt und geprägt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen und das merken. Und vielleicht auch Menschen, die nicht glauben, einfach, dass uns das klar ist, hey, die sind auf sich allein gestellt. Die haben diese Kraft vielleicht nicht. Und die sind umgeben von drei verschiedenen Sachen. Das sagt Paulus hier. Nämlich einmal nennt er den Zeitgeist, die Weltzeit, wie das alles gerade so läuft. Und ich merke, davon sind wir Christen auch umgeben. Ja, das trifft uns genauso. Nur wir haben die Möglichkeit, uns davon ein Stück weit abzugrenzen und zu sagen, nee, wir haben Gottes Kraft, wir wollen anders damit umgehen. Und ich merke, ich muss mir das trotzdem bewusst sein, hey, das gibt es Dinge, die umgeben mich, die sind nicht gut. Zum Beispiel der Zeitgeist, ich bin selber oft geprägt von einer hastigen Gesellschaft, von einer Leistungsgesellschaft. Ich bin selber oft geprägt von dem, dass ich irgendwelche Nachrichtenartikel lese und dann schaue ich mir die Kommentare an und dann kommt da so viel Negatives rüber, so viel Empörung, so viel Kritik und ich merke, wie ich das selber anfange anzunehmen und gegen Menschen bin, die ich überhaupt gar nicht kenne. Und das ist etwas, das ist so dieser Zeitgeist, das ist so unsere Gesellschaft auf der einen Seite. Das andere, was uns umgibt, ist der Herrscher der Luft. Die Leute damals haben sich das so vorgestellt, dass irgendwie in der Atmosphäre drin sind so die Dämonen und da wirkt irgendwie der Teufel. Und Paulus geht da einfach nur so weit darauf ein, dass er sagt, hey, es gibt diesen Herrscher. Und auch der wirkt irgendwie auf diese Welt ein. Und das ist auch so eine zweite Sache, die auf euch einwirkt. Nämlich der Teufel, der vielleicht manchmal ganz unauffällig irgendwo Dinge hochhebt, wo ich merke, warum ist mir jetzt plötzlich das Geld so wichtig? Warum ist mir jetzt plötzlich die Anerkennung so wichtig? Warum sind all diese Dinge da? Das ist so das andere. Und die dritte Sache ist die Lust des Fleisches. Er sagt, ihr habt einfach getan, wonach euch der Sinn gestanden ist. Ich meine, die Leute waren reich, die konnten sich vieles leisten, wahrscheinlich auch. Und dann haben sie getan, was das Fleisch wollte. Auch das, da kann man viel dazu sagen, aber letztendlich geht es um unser Ego, um unsere eigenen Begierden. Und wir alle kennen das, glaube ich. Wir kennen die Gesellschaft, wir kennen irgendwo, dass es da eine finstere Macht gibt und wir kennen unser Ego, unsere Lust. Und wir können entweder dabei auf uns allein gestellt sein oder, und darum ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass das alles in den Tod führt, dass das alles uns nicht wirklich weiterbringt. Und ich habe eben diese vier Überschriften und das erste, diese Situation ohne Gott. Und warum sollen wir uns daran erinnern? Damit wir wissen und verstehen, was Leben ist, was Leben eigentlich bedeutet. Und ich merke, ich kann mich so schnell daran orientieren, was für einen Schwaben Leben bedeutet. Ja, ein Haus, ein Auto vielleicht und Job und dann Frau, vielleicht noch in der Reihenfolge. Und ich merke, wenn ich mich daran orientiere, da werde ich nicht glücklich mit. Da geht es mir nicht gut. Da kann ich total depressiv werden, weil ich dann denke, wie soll ich mir das jemals finanzieren? Ja. Aber, und das sagt Paulus hier, Leute, denkt doch mal an diese Situation ohne Gott, wo ihr ihn nicht hattet und was ihr da alles hattet, das ist tot. Von der Lebensqualität her ist es tot. Gott sagt, Leben beginnt woanders, Leben beginnt in Beziehung zu mir. Natürlich dürfen wir diese Dinge alle haben und auch genießen, das ist alles nicht schlecht, aber das ist nicht Leben, da finden wir nicht Leben. Und ich glaube, deswegen ist es so gut, dass wir uns daran erinnern und verstehen, hey, Leben finde ich nicht da. Leben finde ich woanders. Leben finde ich bei Gott, in seiner Nähe. Deswegen, ich war tot. Ich war getrennt von Gott. Und dann kommt Gottes Aber und Gottes Möglichkeit. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Sache. Wir waren tot in unseren Sünden. Das klingt ja alles so. Wir haben uns auch, wir waren da total drin gesteckt. Und das vielleicht schon auch, das war einfach unsere Natur. Und ich will sagen, nee, unsere Natur trägt natürlich dazu bei, dass wir uns schlecht verhalten, aber hier steht ganz deutlich, ihr wart tot, nicht weil ihr irgendwie mit Erbsünde geboren seid, sondern durch eure Verfehlungen, okay, durch eure Verfehlungen. Also hier beginnt der Tod, da wo wir selber Dinge falsch machen. Und weil wir Dinge falsch machen, gibt es Gottes Aber. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe mit Christus zusammen lebendig gemacht. Und das, finde ich, ist so spannend, dass Gott sagt, okay, es gibt diese Situation, es gibt diese Trennung von mir und die ist wirklich ein Problem. Und Gott sagt jetzt nicht, ja gut, die Menschen sind getrennt von mir, das ist irgendwie nicht so schön, die machen so viele Sachen falsch. Ja gut, dann lasse ich sie halt doch wieder zu mir, ja, dann dürfen sie halt doch wieder mit mir zu tun haben und so ganz aus dem Nichts, so, ohne dass irgendwas passiert, sagt er, okay, du hast dich vielleicht falsch verhalten, kein Problem, jetzt komm einfach zu mir, dann lass dich von mir inspirieren und dann geht es dir wieder besser. Das ist nicht das, was Gott macht, sondern Gott sagt, es gibt ein Problem damit. Ja? Ich habe ein Problem damit und deswegen mit Christus zusammen lebendig gemacht, da steckt ja auch drin, dass Christus vorher tot war. So, Jesus ist gestorben aus einem wichtigen Grund und zwar nicht, weil Menschen so böse waren und ihn ans Kreuz genagelt haben, das auch, aber noch viel, viel mehr, weil dieses Gericht notwendig war für uns. Weil Gott sagt, ich komme damit nicht klar, dass in meiner Nähe Menschen sind, die mal gelogen haben. Die haben meine Nähe sowas von nicht nur verdient, sondern ich würde mich selber da irgendwie mit ihnen auf eine Stufe stellen. Wir alle sind doch total verärgert, wenn wir merken, irgendwelche hohen Staatsoberhäupter lassen Menschen zu sich, die total korrupt sind, die total viel falsch machen, die lügen und betrügen. Und uns ärgert es, weil wir denken, warum darf der jetzt hier die Privilegien genießen, die eigentlich verantwortungsbewussten Menschen zustehen? Und Gott sagt, meine Nähe genießen, das kann ich nicht einfach so hergeben. Das funktioniert nicht. Das ist heilig, das ist gut, das ist nur 100% gerecht. Und Gott ist 100% Liebe, aber er ist genauso 100% gerecht. Und ich finde es so schön für mich auch zu wissen, Gottes Liebe ist unbestechlich. Er lässt sich nicht von mir kaufen. Ich muss nicht freundlich lächeln. Ich muss nicht besonders stark weinen und jetzt was bereuen und sagen, ich bereue das so sehr, damit ich seine Liebe irgendwie kaufen kann damit. Ich muss nicht sagen, und Gott, ich werde beim nächsten Mal es auf jeden Fall besser machen. Ich darf sogar ehrlich sein und sagen, Gott, ich weiß nicht, ob ich es besser machen werde. Ich will dich trotzdem. Und da sagt Gott, ja, das ist mein Aber, es braucht jetzt eine andere Möglichkeit. Wenn du nicht dafür stirbst und wenn du nicht dafür gerade stehst, dann brauche ich Christus dafür. Und das ist das, was passiert am Kreuz. Jesus stirbt für unsere Sünden. Und wisst ihr, wenn ich persönlich so in meinem Alltag mir Zeit nehme für Gott, dann mache ich eine Sache immer wieder so ganz praktisch. Ja, ich knie mich irgendwo nieder und ich stelle mir dieses Kreuz Gottes vor und ich stelle mir vor, wie er da hängt. Und das muss man sich mal vorstellen. Gott, der Herrscher der Welt, hängt an diesem Kreuz. Und er hängt da für mich. Und wisst ihr, wenn ich das tue, dann verstehe ich, warum es auch so wichtig ist, mich daran zu erinnern, nämlich, damit ich authentisch werde. An diesem Kreuz, da kann ich schon irgendwie kommen und sagen, Gott, und ich habe das deswegen gemacht und übrigens und dies und das. Aber irgendwie merke ich, dass all diese Rechtfertigung, alles, wo ich selber versuche, mich zu entschuldigen, das ist irgendwie wertlos gegenüber diesem Gott, der so echt ist und dem ist mein Leben nicht egal. Dem ist meine Lüge nicht egal. Dem sind meine Fehler nicht egal. Und er sagt nicht, passt schon, sondern er sagt, passt nicht und ich bezahle dafür. Und das macht für mich Gott so groß und er hat so einen unglaublich großen und schönen Charakter, wenn ich mir das so vor Augen stelle und dann merke ich, ja, ich kann authentisch sein bei ihm. Ich darf einfach echt sein bei ihm. Ich darf meine Schwäche zeigen und mir bewusst sein, nicht das, was ich jetzt besser mache, sondern das, was er da am Kreuz gemacht hat, das genügt. Das macht wirklich den Unterschied. Und ja, deswegen ist es so wichtig, sich daran zu erinnern. Gott ist aber, Robin, du darfst die nächste Folie zeigen, damit wir echt sind vor ihm und merken, nicht meine Verbesserungsschritte, nicht das, wie ich mich jetzt vor ihm verhalte, wie ich mich vor ihm verstelle, wie ich mich im Gottesdienst vor anderen Christen verhalte, nein, sondern wie ich ganz einfach echt vor ihm bin. Ja, lass uns weitergehen in diesem Text. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Und dann geht es weiter. Durch die Güte, durch Gnade seid ihr errettet aufgrund des Glaubens und das nicht aus euch selbst. Ja, hier sehen wir dieses Wesen der Gnade Und wisst ihr, als Teenager, da gibt es so diese Vorstellung, also zumindest hatte ich sie, wie werden das, wenn ich jetzt wie jeder andere Teenager auch lebe, so ganz klassisch wie meine Klassenkameraden. Und irgendwann mit 80 gebe ich dann mein Leben Gott, ja, so, oder keine Ahnung, ich plane irgendwann den Tag X, auch vielleicht mit 60 oder so, lieber nicht zu spät, damit er dann auch eintreffen kann. Und dann ab dem Tag werde ich Christ, ja. Und ich habe mir das so vorgestellt und überlegt, kann man machen eigentlich, ja. Gab mal so ein Anspiel darüber, finde ich auch ganz, fand ich ganz lustig. Da hat es so ein Mann gesagt und hatte diesen Tag X und seine Frau hat gerätselt, was ist das, dieser Tag X? Worum geht's da? Geht's da um vielleicht Sexualität mit einer anderen Frau und so weiter? Und sie war total frustriert und dachte, was kommt jetzt? Und fragt diesen Mann und er sagt, an diesem Tag, da werde ich Christ. Und das war für ihn irgendwie das große Drama. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir so denken, da haben wir was nicht verstanden. Nämlich, da haben wir die Gnade nicht verstanden. Da haben wir nicht verstanden, dass Gott von seinem ganzen Wesen her ein Beschenker ist. Dass er uns beschenken möchte mit einem Leben mit ihm. Das ist ja gerade der Grund, warum er dieses Leben hier für tot erklärt. Weil er sagt, Leben, echtes Leben, das ist Gemeinschaft mit mir zu haben. Das ist verbunden mit mir zu sein. Das ist meine Möglichkeiten zu sehen, wahrzunehmen und darüber glücklich zu sein. Und mir ist so aufgefallen, wenn wir so denken, dann haben wir auch gar nicht verstanden, dass jeder Tag, den wir leben, eigentlich Gnade ist. Jeder Tag ist erstmal ein Geschenk. Du hast ihn dir nicht erarbeitet, du hast ihn nicht durch deinen letzten Tag irgendwie, natürlich kannst du ihn vielleicht schöner machen und vorbereiten, aber dass du diesen Tag erlebst und nicht morgens früh im Bett, dass es ja dein Sterbebett ist, sondern dass du morgens aufwachst und rausgehen kannst aus diesem Bett, das ist Gnade Gottes. Da beginnt schon das Geschenk Gottes. Und es endet damit, dass Jesus für dich stirbt. Das ist Gottes großes Geschenk. Und wenn wir das verstehen, dann merken wir ja vielleicht mit allem, was so Gott will für mich, mit allem, wo er vielleicht auch manchmal Regeln setzt und sagt, hier so und nicht anders, meint er es ja gut mit mir. Da will er mich beschenken damit. Das ist das Schönste, was ich haben kann, in diesen Geschenken zu leben. Und das muss ich mir immer wieder sagen, es gibt nichts Schöneres, als diese Geschenke wirklich zu nutzen. Manchmal glaubt es meine Seele nicht und ich denke, ich muss mich irgendwo an Lust orientieren und an dem, was andere haben, an dem, was es vielleicht sonst noch irgendwo auf der Welt zu finden gibt. Und dann versuche ich das und dann bin ich frustriert und dann merke ich, vielleicht gibt es die Gnade ja doch nur bei ihm. Und dieses Beschenktsein. Und hier gibt es auch eine Erklärung dafür, warum Gott uns diese Gnade gibt und vor allem, er gibt uns ja nicht nur Gnade, sondern er sagt dazu auch, diese Gnade reicht vollkommen aus. Ich habe mir das mal so vorgestellt, Gott hätte doch auch sagen können, Jesus stirbt für euch, aber einfach damit diese Welt ein bisschen sozialer abläuft, sage ich verlange von jedem von euch 50 gute Taten in seinem Leben. Ja, ausgenommen sind irgendwelche Krisensituationen und Kinder und so weiter. Aber 50 gute Taten von jedem, der sich für mich entscheidet. Das müsste doch machbar sein. Ja. Und die Welt würde ja vielleicht doch ein bisschen besser werden, oder? Also ganz ehrlich, wenn man das dann so überlegt und fängt mal an zu zählen und vielleicht, ja, vielleicht macht man dann doch mal mehr als zu wenig. Und das hätte Gott durchaus sagen können. Und uns damit ein bisschen nochmal, ja, anstupsen können. Aber er macht es aus einem ganz bestimmten Grund nicht. Das steht hier in diesem Text, damit, ja, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Damit niemand auf sich stolz sein kann. Ah, ich bin schon so viel gelaufen, ja. Ich habe ja das doch auch getan. Ich habe das ja irgendwie hingekriegt. Und wisst ihr, ich merke, wie schnell ich so denke, wie das irgendwie immer wieder in meinem Kopf drin ist, dass ich mich doch irgendwo rühme und vielleicht manchmal für was Besseres halte. Ja. Da denke ich mir manchmal so, ich habe es wenigstens versucht, pünktlich zu sein. Ich habe es wenigstens versucht, den Menschen hier freundlich zu begegnen. Ich bin den ersten Schritt gegangen im Streit mit meiner Frau. Ich bin ja schon einen Schritt gegangen, jetzt bist du dran. Und man fängt so schnell an zu denken, ja, ich habe ja doch auch was getan. Ja? Und wisst ihr, was Gott dazu sagt? Ich hasse Stolz. 6 Dinge, heißt es in Sprüche 6, Vers 16 und 17. 6 Dinge sind dem Herrn verhasst und auch das 7. verabscheut er. Und womit beginnt's? Augen, die überheblich blicken. Augen, die überheblich blicken. Und ich muss mich immer wieder prüfen und ich merke, schon wieder habe ich auf andere herabgesehen. Ja, überheblich blicken, das steckt ja da drin, dass wir auf andere herabsehen. Das kann man so ganz einfach, glaube ich, feststellen. Indem man auch manchmal zum Beispiel bei einer Predigt überlegt, höre ich das gerade eigentlich für mich oder für andere? Und ich glaube, so oft kämpfen wir um vielleicht auch ein besseres Christsein, aber dieses Thema Stolz, das gehen wir gar nicht so sehr an, glaube ich. Und das will ich heute auch bewusst hervorheben und sagen, Leute, warum ist wichtig, dass wir uns an diese Gnade erinnern, damit wir nicht stolz werden, damit dieser Stolz immer weniger Platz hat in unserem Leben. Und das ist was vielleicht ein langer Prozess ist, aber wo wir einfach, ja, wo wir dranbleiben sollten an diesem Prozess. Und das ist was für mich vor allem echt eine Herausforderung ist, die ich irgendwie in jeden Tag mit hineinnehmen kann. Genau, und dann kommt das, was hier nochmal irgendwie vielleicht noch mehr Hoffnung und Perspektive reinbringt. Sein Gebilde sind wir, ist der letzte Vers, Vers 10. Sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guten Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Jetzt habe ich gerade gesagt, man braucht die guten Taten nicht, ja, zumindest nicht für die Rettung, damit Gott uns liebt und annimmt. Aber, und das sagt Gott eben auch, er hat uns rausgeholt aus einem Leben ohne ihn und uns reingestellt in ein Leben mit ihm. Und jetzt legt er uns Dinge in den Weg. Ja, ich habe letztes Mal von Steinen geredet, die uns manchmal in den Weg gelegt werden, wo wir das Gefühl haben, oh Gott, warum wieder dieser Stein und warum wieder das? Und wo wir auch eine neue Perspektive bekommen können. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass Gott immer wieder mit irgendwelchen Steinen kommt, sondern viel öfter liegen da irgendwelche Goldtaler auf dem Weg. Und wir dürfen, wie es auch Jesus sagt, Schätze im Himmel sammeln. Nicht damit wir denken, ah, ich habe ja schon 50 gesammelt. Nein, sondern damit wir checken und verstehen, hier darf ich was Cooles machen. Hier darf ich einen besseren Weg einschlagen. Hier kann ich einen Unterschied machen. Hier kann ich jemand sein, der für jemand anders ja, Liebe schenkt. Und wir können da einfach diese Dinge manchmal einsammeln. Ich merke oft, wie ich in einer Situation bin und so gar nicht vielleicht Lust habe, gerade irgendwie für Gott was zu tun oder was zu machen. Und plötzlich fragt mich jemand, ob ich ihn hier unterstützen kann. Und ich mache das halt. Und die Person ist danach so dankbar und sagt mir, hey, ist so toll und super. Und ich merke, wow, cool, ja, hat irgendwie auch Spaß gemacht, ja, im Nachhinein. Und ich glaube, das ist das, was hier drin steckt für uns. Gott hat die guten Dinge in deinem Leben. Er hat nicht nur die schlechten, dass er die irgendwie auch schon sich überlegt hat, was könnte da kommen auf dein Leben zu, sondern er hat vor allem gute Dinge sich überlegt, die auf dein Leben zukommen und die ganz praktisch in deinem Alltag da sind. Und die nächste Sache ist, wir sind ein Gebilde. Und an der Stelle dieses Wort, oder das wird sehr oft so übersetzt, ja, wir sind Meisterwerke Gottes. Das Wort kann heißen Skulptur, Bauwerk, Schöpfung, ein Bild. Also da, wo jemand sich richtig Mühe gemacht hat und irgendwas Schönes erschaffen hat. Und das sind wir. Und es tut gut, das zu hören. Aber wichtiger finde ich fast noch hier zu sehen, hier steht wir, okay, Mehrzahl, sind ein Gebilde, Einzahl. Wir alle sind nicht viele Gebilde, sondern wie viele Gebilde sind hier in diesem Raum? Eins. Es gibt ein großes Werk Gottes und in dieses Werk werden wir mit hineingenommen. Ja, du bist auch ein wunderschöner Teil davon und das darfst du auch annehmen und glauben. Aber wichtiger noch ist zu sehen, Gemeinde Jesu, das, was Gott schafft, das ist was, ja, was vernetzt ist, was zusammengehört, was Familie ist. Das ist eines unserer Werte. Wir leben als Familie. Und es ist so mein Wunsch für Menschen, dass sie nicht irgendwie außerhalb von der Gemeinde suchen und sagen, ja, wo hat Gott mich berufen? Und sie schauen sich um und sie finden irgendwelche Vereine für sich. Das ist alles schön und gut, das dürfen die Leute machen. Aber wenn wir nicht vernetzt sind in diesem Gebilde, da mache ich mir große Sorgen. Und ja, das ist so das, wo Gott uns hineinstellt. Gott hat uns nicht nur gerettet und gesagt, okay, ich will halt, dass ihr nicht verloren geht, dass ihr nicht irgendwann in der Hölle landet, sondern ich will, dass ihr gemeinsam ein wunderschönes Bild abgebt. Und warum ist es wichtig und gut, sich daran zu erinnern? Und das habe ich für mich so festgestellt, damit wir das verstehen, dass wir Anteil an was Großem haben und vor allem du als Einzelner hast Anteil ganz praktisch in deinem Alltag. Ich merke so, wie schnell ich denke, ja, irgendwo, irgendwann passiert mal irgendwas durch Gott, ja, bei irgendjemand anders vielleicht. Aber dass Gott Wunder in meinen Weg gelegt hat, dass Gott gute Taten in meinen Weg gelegt hat, dass er sich schon gedacht hat, morgen, da beginnt wieder das Arbeiten. Da habe ich schon eine Situation vorbereitet für dich. Die könntest du ziemlich, boah, da könntest du richtig was draus machen. Da könntest du so richtig meine Liebe zeigen. Und Gott hat das in meinen Alltag reingelegt. Und ich denke, ja, passieren ja doch keine Wunder irgendwie. Wo ist denn das Große? So zu so großem hat Gott mich ja auch nicht berufen. Ich bin immer noch in so einer kleinen Stadt. Nein, ist auch nicht schlimm. Finde ich schön. Ich bin ganz froh drüber. Aber ja, die Bibel sagt immer, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute, Gott ist hier und Gott ist ganz konkret für dich da. Und das ist das Evangelium. Dass es mit dir persönlich zu tun hat, dass es mit deinem Leben zu tun hat, dass du es ganz praktisch anwenden kannst. Du bist Teil von etwas Großem oder du wirst Teil von etwas Großem, wenn du die Liebe Gottes annimmst. Und du darfst einfach darin leben. Ist manchmal nicht so einfach, ich weiß, aber lass uns diese vier Dinge nochmal einfach so als Überblick uns in Erinnerung rufen. Erinnere dich erstens an diese Situation ohne Gott. Wozu? Nämlich damit du weißt, was Leben ist, wo du Leben findest. Erinnere dich an Gottes Möglichkeit, Gottes Kreuz, damit du authentisch lebst. Erinnere dich an das Wesen der Gnade, damit du nicht stolz wirst oder nicht stolz bleibst. Und erinnere dich an das Neu Geschaffene, damit du Anteil an etwas Großem hast und ja, nutzt. Amen.